ARD.
Warum kann man sich nicht einfach nur überwältigt fühlen? Also überwältigt kann man sich fühlen, ist total logisch. Unterwältigt kann man sich fühlen, ja, ist klar. Aber nur wältigt, warum gibt's das denn nicht, ist die Frage. Ne? Wenn du gefragt wirst. Und der Tatort am Wochenende, wie fandst du? Dann kannst du sagen, ja, ich war wältigt danach. War okay, ich sehe das. Also ganz ehrlich, diese ganzen Belanglosigkeiten des Lebens verlangen doch nach mehr Worten. Immerhin gibt's ja auch so viel davon im Leben. Machen wir uns nichts vor. So oder so, Fragen wie diese brauchen wir zum drauf herum philosophieren, denn das wollen wir jetzt wieder machen.
Comsi Calling, ein Podcast von SWR 3.
Welche Fragestellung hat das Wäschefalten für euch zuletzt irgendwie ein bisschen spannender gemacht? Ich kann ja nicht der Einzige mit diesen streunenden Gedanken sein. Das nächste Mal, wenn ihr auf alle Fälle so eine Frage im Kopf habt, dann schickt sie mir gleich durch. Instagram.com/consi_quent. Das ist der Ort für eure Sprachnachricht quasi. So, dieses Wortspiel hat sich übrigens absolut gelohnt, kann ich euch an dieser Stelle sagen. So oft wie ich dazu sagen darf, dass man Consi mit C schreibt und dann unterstrich Quent. So, Philipp hat das auf alle Fälle gefunden, weil er sehr schlau ist, dieses Instagram-Profil, und hat eine Sprachnachricht durchgeschickt. Die erste Frage kommt von ihm.
Hallo Consi, hier ist Philipp aus Bremen. Ich habe vor Jahren, so um 2006 mal behauptet, dass Salzburg in Bayern liegt. Und als sich dann herausgestellt hat, dass das nicht so ist, und ich habe das wirklich steif und fest behauptet, war mir das übelst peinlich. Das Problem ist, ich denke heute noch ab und zu mal daran und es ist mir immer noch absolut peinlich. Und die Frage ist, wie kann ich das loswerden? Also kann man sein Schamgefühl kontrollieren?
Philipp, ich fühl's ja. Also ihr kennt ja alle diesen Moment, ne, in dem einem einfach so richtig schlimme Situationen einfach wieder einfallen, für die man sich einfach immer noch wahnsinnig schämt. Also meistens ist es ja irgendwie kurz vorm Einschlafen, wenn einem dann sowas nochmal einfällt und sowas einen heimsucht. Obwohl das eben vielleicht schon ewig lange her ist, weil man vielleicht was Dummes gesagt hat. Oder weil es halt einfach super peinlich war, so eine Situation. Ne? Was sagt ihr? Ihr wollt ein Beispiel haben? Na klar, gar kein Problem. Das war, wann waren das? 2004 oder so? Pfingstferienlager. Wir sind in die Rhöntherme Fulda gefahren. Das an sich ist ja schon Stoff für den Therapeuten. Machen wir uns mal gar nichts vor. Und ich hatte meine Lieblingsbadehose dabei. Die habe ich im Griechenlandurlaub bekommen. Und ich habe die so oft angehabt, oder die wurde irgendwie zu Hause scheinbar mit so einem ganz scharfen Mittel gewaschen, dass die immer durchsichtiger wurde. Ja, ihr wisst, wie diese Geschichte ausgeht. Und dann bin ich da im Wasser und gehe aus diesem Wasser raus und merke, dass diese schreckliche Badehose einfach am Körper anliegt und einfach sehr, sehr durchsichtig geworden ist. Das war wie so ein Glas eingemacht, das kann man sagen, ne? Wo das Gemüse irgendwie ans Fenster drückt. Wie so ein Glas Opas Weißer, kann man sagen. So richtig schön Presshack im Glas. Ganz toll. Ich glaube, ich habe Jahre zur Bewältigung gebraucht von diesem Trauma und frage mich deshalb auch, und deswegen Dankeschön, Philipp, für die Frage, wozu hat man dieses Gefühl überhaupt? Also warum? Ist es, damit man was draus lernt und nicht nochmal das Gleiche macht und vielleicht so besser durchs Leben kommt? Ist es eine Überlebensstrategie am Ende des Tages? Möglicherweise. Nur muss ich an dieser Stelle auch sagen, dass ich den Eindruck habe, dass Leute, die überhaupt kein Schamgefühl haben, ja am allerbesten durchs Leben kommen. Oder? Also, wie kriegen wir das Blut, das einem in den Kopf steigt, wenn man sich schämt und die Wangen so schön rötet, nicht an viel sinnvollere Stellen? Wie kann man das aufhalten? Wie wird man es los, das Schamgefühl? Das fragen wir jetzt die Person, die von allen Leuten auf der Welt das geringste Schamgefühl zu haben scheint. Simon Gosejohann, kennt ihr von Comedy Street, wo er mit versteckter Kamera so richtig peinliche Sachen vor Leuten macht und dann diese Reaktion einfängt? Und er hat quasi aus dem Schamgefühl anderer Leute eine Karriere gemacht und seine Karriere geformt. Und ich finde, das ist absolut großartig und auch beeindruckend. Also wenn einer, dann ja wohl er. Herzlich willkommen im Podcast. Simon Gosejohann ist bei uns.
Hey! Hallo, so ist es. Zack, da bin ich.
Hallo Simon.
Was ist passiert? Ich bin im Podcast.
Das ist gut so, denn du bist der absolut Richtigste für diese Frage, fürchte ich. Also pass auf, Philipp will wissen, wie trainiert man sich sein Schamgefühl ab? Und jetzt kommst du. Ich habe mich gefragt, hast du welches?
Ja, das habe ich schon, sogar sehr. Und dann kann ich das auf dem Blatt Papier auch, das vorhandene Schamgefühl, brechen. Schamgefühl abtrainieren, aber für was? Naja gut, Rückfragen sind jetzt nicht erlaubt. Das ist das gute Alte, über seinen eigenen Schatten springen.
So geht das, einfach mal sich überwinden.
Also Scham hört eigentlich nie auf. Also man kann ja nicht so richtig, also Emotionen abtrainieren, glaube ich, das geht gar nicht, oder? Geht das? Also je öfter man es macht, umso routinierter wird er. Aber so Schema F habe ich da auch nicht. Also ich schäme mich auch noch am 2000. Drehtag für das, was ich tue.
Das ist ein Powersatz. Das kann man auf dem Kissen sticken. Okay, aber das heißt, du überwindest dich einfach jedes Mal für diesen Dreh und wenn du es danach wieder siehst, wie geht's dir dann?
Wenn der Gag gut ist, ist das gut. Also bei mir funktioniert das alles immer über den Humor, ja. Es ist Überwindung, okay, aber wenn der Gag gut ist, muss man sich auch eben dafür überwinden, muss man es machen. Was Philipp für hehre Ziele hat, das wissen wir jetzt so nicht. Er sollte abwägen, ob es sich lohnt, für seine Ziele das Schamgefühl aufzugeben. Es sind schon so bei mir ja immer unterschiedliche Tonalities, unterschiedliche Humorfarben. Manche fallen mir total leicht. Also wenn ich selber irgendeinen Scheiß mache, das finde ich eigentlich nicht so schlimm. Ja, die Leute dürfen da ruhig lachen. Das ist ja auch so angelegt. Das sind ja oft auch so Trash Character irgendwie, so soll man lustig finden, aber klar, wenn ich Menschen in unangenehme Situationen bringe, wo sie dann auch leiden, das ist natürlich, das geht auch nicht an meiner Empathie vorbei.
Empathie ist ein gutes Stichwort, aber lass uns mal der Reihe nach machen. Jetzt ab September gibt es neue Folgen Comedy Street mit dir, du schlüpfst ja da gerne mal in Rollen und bist zum Beispiel Türsteher vom Bäcker oder so, erinnere ich mich, oder was mir auch gut gefallen hat, quasi in so einem Bergpanorama, wo du so einen Sack Müll einfach so ins Gehege wirfst vor anderen Wanderern, die dann total entsetzt sind.
Zwischen diesen beiden Witzen liegen 20 Jahre, aber das ist voll in Ordnung.
Siehst du mal, wie ich mir das gemerkt habe, oder? Ist es nicht beeindruckend?
Ja, der ist doch wunderbar. Das ist so geil. Ja, ist doch wunderbar. Ja, der Türsteher war vor 20 Jahren. 22 Jahre. Ja,
unfassbar. Genau. Unfassbar. Du hast deine ganze Karriere draus geformt und bist immer noch da. Und jetzt gibt es neue Folgen. Und was fühlst du da, wenn du so ein Gag startest?
Ja, das mit dem Müll war sehr unangenehm. Die Leute haben stark reagiert. Das muss man einfach dann aushalten. Das ist sehr unangenehm. Ich selber verabscheue das ja auch total, wenn ich durch den Wald gehe. Hier in Brandenburg habe ich es jetzt nicht so oft, aber zu Hause in Ostwestfalen, wo ich ja herkomme, ich weiß auch nicht, was ist los mit den Leuten? Die fahren mit dem Auto in den Wald und kippen da irgendwie so Müll ab, den sie nicht recycelt bekommen oder Wertstoff, sind sie zu faul. Ist Wahnsinn. Und dann ist man in dem Moment selber so ein Volltrottel und ist komplett auf der Seite der Leute, die reagieren. Ja, Zähne zusammenbeißen, aushalten und danach mit Engelszungen aufklären.
Aber würdest du sagen, dass in den 20 Jahren, in denen du das machst, oder über 20 Jahren, dass es für dich privat, hat es dir irgendeinen Vorteil geboten, dass du beruflich, dass du dich so oft überwunden hast, dass manche Sachen vielleicht dann doch weniger schlimm waren?
Also gestern war ich zu spät. Ich bin gestern geflogen. Ich bin kein großer Flieger. Ich habe jetzt auch keinen Flugscham. Ja? Ich bin kein großer Flieger. Ich war viel mit der Bahn, aber Baustelle, 6 Stunden Flug, das hat einfach nicht gepasst hin und zurück. Entschuldigung, 6 Stunden Bahn hin und zurück. Es war mir zu viel. Herr Kölsch mit meinem Bruder getrunken. Alles vergessen. Ja, also ich bin schon echt schnell vorangekommen in dieser Sicherheitsschleuse, wo alle angestanden haben. Also ich kann dann doch, also die Überwindung ist jetzt da nicht so groß, an andere Leute anzusprechen und um Hilfe zu bitten, scheinbar. Also ich bin wirklich innerhalb, es war unter einer Minute und ich war durch diese Sicherheitsschleuse. Ich glaube, das liegt so ein bisschen, weil ich wahrscheinlich 50.000 Menschen in meinem Leben angesprochen habe. Also ich konnte meinen Charme spielen lassen. Auch immer ein bisschen mit Bonus, die wissen das dann. Die freuen sich dann auch, dass ich keinen Quatsch mache. Der spielt da auch rein, aber eben so diese Hemmschwelle, andere anzusprechen, die ist nun wirklich gar nicht mehr da. Vielleicht aber auch hat es auch mit Reife zu tun. Das weiß ich nicht.
Das kann natürlich auch gut sein. Aber wenn du das jetzt ohne Kamera machen würdest alles, ne, und so ein Sack Müll ohne diese Sicherheitsebene, wo dich jemand filmt und wo man danach aufklären kann und sagen, da ist die Kamera, schau, ich habe es nicht ernst gemeint. Das wäre für dich auch super schlimm, oder?
Ja, total. Weil das finde ich, das geht gar nicht. Also ich bin da auch nicht anders als die Leute, die da halt dann reagieren. Ich sehe das ja 1:1 wie die. Also diese Art von Umweltverschmutzung, es geht mir nicht in den Kopf. Es geht das gesamte Umweltthema, ja, wie man das ignorieren kann, wie man so schlecht und dumm dagegen argumentiert. Es geht mir alles nicht in den Kopf. Also es ist ja das zentrale Thema, irgendwie Ökologie. Und ich sehe das genauso.
Welcher dieser Jokes, die du ja in deiner langen Karriere, wie ich rausgefunden habe, schon quasi gemacht hast, welcher war für dich der schlimmste? Gibt's da so eine Top 3 oder sowas in der Art?
Ja, die habe ich jetzt gerade nicht griffbereit, aber was ich jetzt als ziemlich quälend empfunden habe, aber der Clip ist, glaube ich, aktuell noch nicht in den Folgen. Also es sind ein paar Folgen auf Join und jetzt fängt die Ausstrahlung an auf ProSieben. Das war, ich bin in den Laden reingegangen und habe gesagt, der Laden wurde mir nicht von meinen coolen Influencer-Freunden empfohlen.
Ich glaube jetzt schon.
Deswegen kann ich dir nur 1 Stern geben und bin raus. Und das hat echt gewirkt, ja. Und fand ich, ist auf jeden Fall irgendwie in der Top 3. Weil, weißt du, so Einzelhandel ist gebeutelt. Vielleicht ging es den Leuten allen gut, so, um Gottes Willen. Geht mich nichts an, nur es ist so viel Arbeit, dass der Laden in Schuss ist. Und dann bestellen die Leute trotzdem alle im Internet. Oder weiß der Geier, ja. Und dann kommt so ein Blödmann dahin und will, ja, schreckliche Figur, fand ich. Schrecklich auch auf jeden Fall eine Figur, die es 2002 gab und die wir jetzt aber auch so ein bisschen so aufflammen haben lassen. Das ist dieses Handeln. Also der Clip war auch ganz schrecklich. Da habe ich, glaube ich, ein U-Bahn-Ticket in Dortmund versucht zu erhandeln und wollte es irgendwie günstiger haben und war wahnsinnig penetrant, weil ich jung war und mir einen Namen beim Fernsehen machen wollte. Und das war schon schrecklich, ist schrecklich unangenehm, ja, dieses Handeln, wo einfach nichts zu handeln ist. So, das ist auch schon so per se. Man wird wahnsinnig, ja. Die Leute, von was will man denn leben? Jetzt willst du noch eine dritte unangenehme Figur hören?
Will ich.
Das war auch sehr unangenehm. Staffel 2 war ich beim Metzger hinter der Vitrine und habe die ganze Zeit irgendwie so unhygienisches Zeug erzählt. Ich glaube, man könnte das nicht mehr machen. Ich glaube, das ist, die Zeiten sind so empfindlich geworden. Also grundsätzlich kann man also schon auch eigentlich vom Prinzip her alles schon machen, aber da würde jetzt, glaube ich, kein Metzger mehr mich hinter die Theke lassen und irgendwie sagen, ich weiß nicht, was ich erzählt habe, von meinen Krankheiten an den Händen oder irgendwie sowas. Das würde man, glaube ich, heute nicht mehr durchkriegen. Das war sehr unangenehm bei der Kundschaft da.
Also wir können festhalten, es ist quasi immer, wenn es jemand abgekriegt hat, der es eigentlich nicht verdient hat, ne, und es so richtig abgekriegt hat, wo du auch noch Mitgefühl hast, das ist das Allerschlimmste.
Ja, wenn ich mich nicht selber blamiere und wenn die Situation, die entsteht, so wahnsinnig unangenehm ist. Das werde ich nie los. Das ist quälend und das ist immer wieder Überwindung. Gestern wie heute.
Dann heißt das ja, die Jokes, die du gemacht hast, auch das ist schon 20 Jahre alt, aber ich weiß es immer noch, weil das kann man nicht vergessen, wenn man dich in weißer Radlerhose sieht und dann ist dieser XXL-Dildo, wir schätzen, es ist ein Dildo, in dieser Hose.
Man weiß es nicht genau, viele Gerüchte.
Das ist gar nicht so schlimm gewesen dann also im Vergleich.
Genau, den habe ich zum ersten Mal 2003 gemacht in Recklinghausen, falls es dich interessiert oder in Alter.
Haben sie verdient,
haben sich auch drüber gefreut. Ja, die Figur war jetzt, ja, das war eine Figur, da muss man ein bisschen aufpassen, weil wir wollten auch jetzt nicht sexual offensive sein und war der auch nicht wirklich, aber er ist immer schon so, war schon so sehr in Plauderlaune und hat auch schon von Sauna erzählt und so. Und da waren wir jetzt ein bisschen vorsichtiger, ne? Und wir haben das in Belgien gedreht, im Ausland, bewusst. Und wenn dann halt Kinder unter 12 da rumgerannt sind, dann haben wir den natürlich nicht gedreht. Oder die Hose angezogen oder so, ja. Also da mussten wir so ein bisschen aufpassen. Das war ein bisschen tricky. Und die Gefahr, dass es sehr unangenehm wird, die war gegeben. Aber wir haben aufgepasst. Aber ja, er ist wieder da. Er ist eine Comedy-Ikone. Wir mussten da den Wunsch des Zuschauers, Zuschauerinnen auch einfach bedienen. Also ich bin in Bochum von drei Frauen angesprochen worden. Die haben gesagt, ja, aber der Riesenpimmelmann, der kommt doch. Ich so, ja, ich weiß noch nicht so genau, meint ihr? Doch, doch, Simon, der muss. Ja, ihr Wunsch war mir Befehl.
Die Frage ist, ich hatte gerade so drüber nachgedacht, weil man kann dieses Schamgefühl ja auch unterteilen in, man schämt sich für sich selbst oder man schämt sich für eine andere Person, also Fremdscham, ganz klassisch. Das ist ja quasi das, was der Zuschauer dann macht für dich quasi. Also Empathie ist ja so ein Riesenstichwort da, aber ich hatte mich gerade gefragt, ob das, inwiefern das zusammenhängt und ob das eine uns was bringt und das andere vielleicht nicht. Weil das eine bedeutet ja, wenn ich mich für jemand anderen schäme, dann passe ich ja auch so ein bisschen auf den auf, oder?
Ja. Ich glaube, es ist der Effekt der Sendung, also bei vielen. Also vielleicht ist das auch das Erfolgsrezept. Also man muss ja hier von einem Erfolgsrezept sprechen, wenn es eine Sendung 22 Jahre gibt und länger. Manche sprechen immer von den Reaktionen. Manche haben auch wirklich Spaß an meinem Humor. Ich denke immer, das müsste eigentlich alles sein. Aber so ist es dann leider auch nicht. Also alle, also manche gucken es dann einfach auch mit dem Charme. Das ist auch noch so ein Faktor, wie du sagst, ne? Viele lieben einfach die Reaktion, einfach diese Grundstimmung, ne? Dass Leute irgendwie reagiert werden und das Echte natürlich auch. Aber ja, Fremdscham ist scheinbar eine Motivation, glaube ich schon, die wir bedienen. Wie viel Prozent meiner Zuschauer jetzt, Zuschauerinnen das jetzt deswegen gucken? I don't know.
Aber jetzt sag doch mal, Simon, wie trainieren wir uns das Schamgefühl ab? Die Frage von Philipp müssen wir doch irgendwie beantworten. Es geht nicht, oder was sag mal ihm?
Sich überwinden und die Routine wird das Schamgefühl lindern. Aber grundsätzlich sind Gefühle, die in einem drin sind, die kann man nicht so richtig wegschweigen. Also das muss über die Macht der Routine erfolgen.
Also das ist leider schon die traurige Wahrheit dann auch. Das heißt, wenn man sein Schamgefühl loswerden will, dann muss man es so oft so übertreiben, dass es auch ganz schön oft ein bisschen sticht, wie es dich auch gestochen hat.
Ja, und ich habe es ja auch immer noch.
Mhm.
Ja, man muss sich überwinden. Ja, es ist eine Quälerei. Also man wird das nicht los irgendwie von jetzt auf gleich. Es gibt keinen Trick 17.
Schade. Aber ja, wir können festhalten, es wird ein bisschen kontrollierbarer und es ist nicht so überwältigend vielleicht am Ende des Tages.
Ja, mit allem, was man häufiger angeht, richtig, exakt. Man kann es handeln.
Jetzt ist ja ab 4. September gibt es die neuen Folgen Comedy Street im Fernsehen. Was ist neu?
Wir sind zu dritt. Sandra Sprünken ist mit dabei. Das ist eine junge Frau, die zum ersten Mal Comedy Street aus der Perspektive einer Frau macht. Marco Gianni ist mit dabei, Social Media Mensch, auch 20 Jahre jünger als ich, bringt einen anderen Vibe rein. Und ich glaube, so ergänzen wir uns zu dritt gut und sprechen hoffentlich möglichst viele an mit dem Comedy Street Humor, der er im Kern natürlich zu 100% geblieben ist.
Wunderbar. Hey Simon, danke dir für deine Zeit. Liebe Grüße, viel Erfolg und wir schauen dich im Fernsehen an und schämen uns halt so weit wir müssen, aber nicht so arg.
Schämt euch für mich. Ist okay. Macht, was ihr möchtet. Ihr könnt mich auch hot finden. Geht auch.
Erledigt hiermit. Gut. Hey Simon, hau rein. Liebe Grüße zu dir und Grüße an den Riesendildo.
Ja, richtig aus. Der hat hier ein eigenes Zimmer.
Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, aber das Zimmer möchte ich sehen. Danke dir für deine Zeit. Liebe Grüße zu dir.
Danke, Grüße zurück. Tschüss.
Lieber Philipp, das sind ja jetzt wohl schlechte Nachrichten, oder? Also man muss ja ganz augenscheinlich ein Psychopath sein, um einfach kein Schamgefühl zu haben. Das kann man ja jetzt auch nur bedingt wollen. Ja Mensch, der hilft einfach nur überwinden und ertragen. Also es ist quasi wie mit Familie. So können wir festhalten. So, eine Frage schaffen wir noch. https://instagram.com/konsi-quent. Konsi mit C. Das ist der super einfache Link zu meinem Instagram-Account. Und Peter hat auch eine Frage durchgeschickt.
Hi, hier ist der Peter. Und zwar hätte ich eine Frage an dich. Lohnt es sich wirklich für einen Koch noch einen Stern zu haben? Ich stelle mir das wahnsinnig aufwendig vor und würde gerne wissen, wie das Aufwand-Nutzen-Verhältnis am Ende ist.
Ey, endlich mal eine bodenständige Fragestellung hier. So, man hört ja immer, was das für ein Stress ist, wenn man ein Restaurant betreibt. Und ich war mal hier im Schwarzwald Sterne gönnen und es gab halt Rochenflügel als Vorspeise und das ist dann der Moment, wo man kurz ein schlechtes Gewissen hat, dass dieses Tier dann für einen stirbt und dann fällt einem halt wieder ein, dass der Rochen bei Ariel einfach böse war und dann geht's. So, und dann sitzt du da und isst einfach irgendwo im Schwarzwald halt einen raffinierten Rochen. Das ist ja schon mal speziell und dann musst du als Restaurantbetreiber da ja auch erstmal eine gute Qualität kriegen von diesem Rochen. Dann musst du diesen Rochen vorrätig haben. Und wenn jemand jetzt absagt und dieses Menü nicht will oder, keine Ahnung, einfach à la carte isst, dann hält sich das Ganze ja auch nicht. Und dann musst du dir ja auch noch überlegen, wie man so einen Rochen super special zubereitet, dass jeder danach rausgeht und sagt, hey, das war mal was anderes, ganz toll. Und dann musst du ja auch noch super viel Geld dafür verlangen. Und die Leute müssen das ja auch gerne bezahlen wollen. Und selbst wenn alles toll war, dann kommen die ja trotzdem nicht so schnell wieder, weil es halt einfach sehr teuer ist. Und dann musst du dir auch noch laufend wilde neue Rezepte ausdenken. Und das in der Zeit, in der du gerade nicht in der Küche stehst und unter Zeitdruck alles perfekt hinkriegen musst, weil die Leute durch den Stern ja auch einen wahnsinnig großen Anspruch an dich haben. Also das muss man ja alles wollen, oder? Also wenn du dann einen guten Burgerladen einfach irgendwie in Gießen aufmachst, da hast du in jedem Fall weniger Stress. Das können wir festhalten. So, vielleicht ist das mit dem Stern so ein bisschen wie mit einer Medaille im Sport. Ne? Du investierst wahnsinnig viel für den Titel und dann hast du den halt am Ende. Und dann ist es vielleicht einfach ein Zeichen für Wille und Vision. Oder man verdient am Ende doch einfach sehr gut Geld damit. Das kann ja auch sein. Wir besprechen das jetzt in jedem Fall mit René Frank. Er ist im Allgäu groß geworden und hat nicht nur einen Stern, sondern gleich zwei. Er ist Mitinhaber des Coda, das 2-Michelin-Sterne-Dessert-Restaurant in Berlin. Und René hat es einfach durchgespielt. Und mit dem sprechen wir jetzt. René ist in der Show. Hallo René, danke dir schon mal für deine Zeit, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Es ist jetzt gerade 15.30 Uhr an einem Mittwoch. So, wo reißen wir dich gerade raus, ist ja wohl die Frage. Was machst du normalerweise um diese Zeit?
Um diese Zeit bin ich gerade an meinem Schreibtisch vor dem Computer. Und da fällt alles Mögliche an. Also ich verbringe tatsächlich oft mehr Zeit vorm Computer als jetzt tatsächlich in der Küche. Und wir haben bei uns pünktlich um 16 Uhr sozusagen, wenn wir nennen das ein Tasting, wo wir eben die Hauptkomponenten und alles durchprobieren, die Getränke durchprobieren. Und das findet eben um 16 Uhr statt, genau.
Die Arbeit des Patissier beginnt am PC. Wer hätte das ahnen können? Du merkst schon, ich quasi moderiere schon Richtung Aufwand-Nutzen-Verhältnis hin, denn das ist ja die Frage von Peter, der wissen will, ob es sich denn wirklich lohnt, einen Stern zu haben. So, jetzt habe ich ich dich angeschrieben, weil du nicht so groß rumlaberst, sondern sehr direkt bist. Das schätze ich. Das ist großartig. Und ihr habt mit dem Coda jetzt, ich habe nachgeschaut, seit 4 Jahren 2 Sterne. So, jetzt fangen wir erstmal mit dem Nutzen an. Wie geil war das, als du den ersten und dann auch den zweiten Stern hattest?
Also es ist so, wir hatten mit dem Coda niemals geplant, einen Michelin-Stern zu bekommen, ganz am Anfang. Wir haben dann irgendwann schnell gemerkt, dass wir so eine extreme Nische sind mit dem Konzept einer Dessertbar damals, 2019, dass wir uns irgendwo überlegen müssen, wollen wir nicht doch irgendwo ein Restaurant sein, allein aus wirtschaftlichen Gründen, weil die Gäste ja vorher, wenn man jetzt sagt Dessertbar, ja was macht man da, weiß ja niemand. Wir wollten tatsächlich, dass die Gäste dann irgendwann um 18 Uhr zum Dinner kommen und ein Dinnermenü mit 6 Gängen Dessert essen, und das hat aber niemand verstanden. In dem Moment war das wichtig, den ersten Stern zu bekommen. Mhm. Das klar ist, das hat sozusagen der Michelin den Stempel darauf gegeben, das ist ein guter Ort, wo man den Betreibern vertrauen kann und man kann sich darauf einlassen. Von da an hat das auch funktioniert. Die Gäste haben gewusst, okay, da geht man jetzt hin, um Dinner zu essen. Das hat der erste Stern gemacht und das war wahnsinnig wichtig. Ein zweiter Stern kommt da ganz drauf an, auf das Konzept. Also es gibt auch viele Restaurants, die fahren besser mit gar keinem Stern oder mit einem Stern oder natürlich auch mit 3 Sternen.
Ach so.
Für uns hat das definitiv viel gebracht. Es ist natürlich zum einen in der Wahrnehmung als Koch, man hat als Koch einen ganz anderen Wert, wenn man ein 2-Sterne-Restaurant betreibt. Und es ist, man kann natürlich mehr Aufwand betreiben und diese 2 Sterne rechtfertigen auch den Preis, den man aufrufen muss, um diesen Aufwand über Mitarbeiter, über die besseren Produkte und sowas, den man aufrufen musste.
Ja, das Kriegen ist ja das eine, das Halten ist das andere. Also wie sehen denn deine Tage so aus? Also wie viel arbeitest du dafür, damit wir diesen Aufwand vielleicht auch mal einschätzen können?
Ja, also das kann man jetzt so, also ist ja so, wir haben Mitarbeiter, wir haben sehr gute Mitarbeiter und das ist eben, sage ich mal, der höchste Aufwand. Das ist nicht mein Aufwand, also weil mein Tag hat ja auch nur 24 Stunden und die ganz kompletten 24 Stunden kann ich auch nicht mit nur Arbeiten verbringen. Das heißt, ich muss mich vor allen Dingen um die Mitarbeiter kümmern und gucken, dass die einen möglichst guten Arbeitsplatz haben und dass sich die Fehler möglichst gering halten oder dass die Möglichkeit, überhaupt irgendwelche Fehler zu machen, möglichst gering sind. Das Wichtigste ist, um 1 oder 2 oder natürlich auch 3 Sterne zu behalten, ist die Konstanz. Klar, dass man gute Produkte hat zum Kochen, ist selbstverständlich, aber eine gewisse Konstanz. Und das ist eben auch mein Job, das ganze Team so im Griff zu haben, dass diese Konstanz möglich ist. Heißt aber nicht, dass ich deswegen 18 Stunden am Tag arbeiten muss oder in der Küche stehen muss. Das ist dann eine Sache von der Organisation oder dem Würde, wie man sich aufstellt.
Mhm. Kommt denn der Aufwand sicher wieder rein, also den man da jetzt reinsteckt? Also ich meine, so oder so wird das natürlich Arbeit sein. Da braucht man sich nichts vormachen. Aber ich meine, ihr seid natürlich auch, es ist bestimmt nicht schön, wenn 2 Reservierungen am Abend platzen. Fängt es da schon das Rutschen an oder nee, steht man drüber?
Absolut. Also natürlich ist man in dieser Art von Gastronomie, geht man von aus, dass man voll ausgelastet ist. Das heißt, man kalkuliert mit einem vollbesetzten Restaurant. Und das macht natürlich viel aus, wenn jetzt Gäste nicht kommen, weil es ist ja vorbereitet.
Ja.
Gäste haben ja abends ja nicht 6 Stunden Zeit, um auf die Gänge zu warten, sondern es ist alles vorbereitet. Deswegen hat man auch genauso wie in unserem Restaurant oder auch in anderen Restaurants in der Regel eine Verifizierung, wo man mit der Kreditkarte eine Reservierung verifiziert. Und wenn man nicht kommt, muss man trotzdem eine gewisse Gebühr bezahlen, das den Umsatzausfall nicht ausgleicht, aber wenigstens eine kleine Entschädigung für das Restaurant ist, ja. Ich meine, es ist ganz klar, wenn man irgendwo, man kann sich ein Möbelstück irgendwo im Möbelhaus kaufen oder man kann zum Schreiner gehen und sich eins speziell personalisiert herstellen lassen, dass das eben mehr kostet und ein höherer Aufwand ist, ist klar. Aber natürlich, dieser höhere Aufwand muss nachher auf den Gast umgeschlagen werden und der Gast muss danach bezahlen. Und ansonsten funktioniert natürlich das ganze Konzept nicht.
Wie würdest du denn jetzt die Frage von Peter beantworten? Also lohnt sich's, einen Stern zu haben, beziehungsweise lohnt sich's, 2 Sterne zu haben?
Ja, auf jeden Fall lohnt sich das. Also es kommt davon, was man möchte. Wenn man das nicht möchte, den Aufwand zu betreiben und auch den Preis dafür zu verlangen, dann mit Sicherheit nicht. Aber wenn man Fine Dining betreibt, auf jeden Fall lohnt sich das, den ersten und zweiten Stern. Wenn man aber ein Casual-Konzept ist, ganz, ganz einfache Küche macht und bekommt dafür 1 oder 2 Sterne und möchte aber trotzdem die Preise unten halten, dann macht es vielleicht nicht unbedingt Sinn. Aber es kann ja jeder selber entscheiden. Also es wird ja keiner gezwungen, 1 oder 2 Sterne zu halten. Jeder, der das nicht mehr möchte, der kann, das passiert natürlich, dass dann der Stern wieder weggeht. So, ja. Aber natürlich lohnt sich das. Das heißt ja nicht, dass deswegen nur die Kosten hoch sind, sondern man hat ja auch dementsprechend den entsprechenden Preis. Und das hat mit den Sternen erstmal nichts zu tun. Das kommt darauf an, wie man wirtschaftet. Wenn man hohe Kosten hat, muss man natürlich kalkulieren und die auf den Gast umwälzen. Das funktioniert ja in jeder anderen Branche genauso.
Sterne wieder loswerden. Es ist vermutlich leichter, als man denkt. Mal so ein McFlurry auf den Tisch stellen, wenn der Inspektor kommt und fertig. Aber hast du, wie geht's dir? Ihr wisst ja auch nicht, wann die kommen, oder? Die sind nicht angemeldet. Wie geht's dir vorher, wenn du weißt, es ist wieder Saison?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, aber es gibt jetzt zwei Sachen. Das eine sind die Tester und das ist ja nicht nur der Michelin, sondern es gibt ja viele andere Kritiker genauso. Genauso auch wie Journalisten. Und sage ich mal, heutzutage mit Social Media und Internet ist im Prinzip jeder Gast ein Tester. Mhm. Es geht vor allen Dingen darum, dass man Menschen, die zu einem kommen und Geld bezahlen, glücklich macht. Ob das jetzt ein Tester oder ein Gast ist, ist egal, denn die Tester bezahlen ja nicht unsere Mitarbeiter und alles natürlich bezahlen ihre Rechnung, aber wir müssen in erster Linie für die Gäste arbeiten. Und die bezahlen am Ende unsere Kosten. Und da ist das jetzt, wenn jetzt Gäste zu uns kommen, bewerten wir nicht, ob das jetzt ein Tester sein könnte oder ein normaler Gast. Bei uns werden alle Gäste behandelt, als wären sie Tester.
Lieber René, hab einen spitzen Arbeitstag. Dankeschön fürs Beantworten. Danke. Wir können festhalten, die Frage von Peter, es lohnt sich, einen Stern zu haben, weil den würde man im Zweifel auch schnell wieder los. Und zwei Sterne lohnt sich eben auch.
Genau. Und jeder, der auch noch mehr erfahren möchte, unser Restaurant ist von Dienstag bis Samstag geöffnet in Berlin-Neukölln und man findet auch auf goda-berlin.com alle Informationen zu unserem Restaurant.
Hey René Frank, lieben Dank, dass du Zeit hattest. Tausend Dank. Alles Danke klar. für deine Zeit. Liebe Grüße zu dir.
Ach, gut, gerne. Tschüss.
Also, für ein Maultaschen-Familienrestaurant mit erschwinglichen Preisen lohnt sich so ein Michelin-Stern also nicht unbedingt. Wenn man in der Champions League aber sein will, dann schon. Klasse. So, jetzt ist man wieder irgendwo in der Mitte. Ich will wieder das haben, was man nicht haben kann, nämlich beides. Das Maultaschen-Familienrestaurant, das aber Champions League ist. Naja, gut. Danke, Peter, auf alle Fälle für die Frage noch. Ein Stern, das können wir festhalten, lohnt sich also schon. Und du, leg doch schon mal Geld auf die Seite. Das war Consi Calling für diese Woche. Ey, danke, dass ihr zugehört habt. Schickt den Podcast gerne an jemanden weiter, der isst. Und wir hören uns gerne in der SWR3 Morning Show. Bis nächste Woche. Tschüss.
Consi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp.
Es ist wahnsinnig voll, quasi kein Durchkommen, aber ich stehe jetzt vor dem berühmtesten Gemälde der Welt.
Wir haben lange recherchiert, waren viel unterwegs und sind für Kunstverbrechen dieses Mal sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Wir nehmen euch mit auf Kunstverbrecherjagd ins Ausland.
Hier sind sie, Lenore, die Akten zu dem Fall aus dem französischen Nationalarchiv.
Du hast sie echt dabei? Das ist für mich wie Geburtstag.
Ihr bekommt in der neuen Staffel Kunstverbrechen also wieder spannende True-Crime-Fälle. Ohne Mord und Totschlag, aber dafür mit ganz viel Kunst. Ihr könnt alle bisherigen Folgen von Kunstverbrechen in der ARD-Audiothek hören. Abonniert hier am besten direkt den Podcast, damit ihr keinen unserer kommenden Fälle verpasst.